3. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Bei meinem Sleep Chat rund um den Schlaf. Alles, was den Schlaf berührt, bewegt. Jeder, der mit mir über das Thema gerne diskutieren möchte, ist gerne eingeladen. Wir sind mittlerweile schon in der Sleep Chat Runde Nummer 13. Ich weiß, es ist 31 für euch, aber ich mache so rum. Heute habe ich ein spannendes Thema. Es geht im Kern sehr schönerweise wieder um den Schlaf. Ich habe mir heute jemanden eingeladen, der das sich mal aus psychologischer Seite sehr interessant, wie ich finde, und auch durchaus mit seiner eigenen Meinung betrachtet. Das finde ich sehr schön und diskussionswürdig. Hallo, lieber Frederik.
Hallo, Christoph.
Schön, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu sprechen und uns deine Meinung und deine Erfahrung noch darzulegen. Ich möchte wie immer den Frederik kurz vorstellen, damit wir alle wissen, mit wem wir es zu tun haben. Frederik ist seit schon über 10 Jahren in der Gesundheitsvermittlung, nennen wir es mal so, unterwegs. Du kommst eigentlich aus der Ernährungswissenschaft, du bist Ernährungswissenschaftler mit Masterabschluss und hast auch Ernährungsberatung schon gemacht, warst schon Ernährungstherapeut, hast auch dich dann studierend oder von deinen Erkenntnissen weiterentwickelt nach Hochschule Fulda in Richtung Ernährungspsychologie, Gesundheitspsychologie und bist jetzt aber heute als Speaker unterwegs in Richtung, also sehr intensiv mit dem Thema Gesundheitspsychologie, das ist das, was dich bewegt. Also du hast dich von der reinen, sagen wir mal, Ernährungscoaching-Szene ein bisschen wegbewegt und bist jetzt Speaker, Berater. Man sieht dich in Funk und Fernsehen. Du hast den Newcomer Award des Jahres 2020 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Von der German Speaker Association. Super. Ich habe Teile davon sehen können bei dir irgendwo auf dem Profil. Glückwunsch nochmal. Jetzt ist dein Buch erschienen mit dem schönen Titel Zu blöd zum Leben, Gesundheit geht anders. Und da sind wir auch schon mittendrin. Und da merkt man auch, was so dein Ansatz ist, dass du nicht, sagen wir mal, klassische Küchenpsychologien raushaust, sondern aus deinen langjährigen Erfahrungen und aus deinen, wie du dich weitergebildet hast, auch merkt, dass du eine eigene Meinung gebildet hast darüber. Und das finde ich sehr interessant, weil du es Gesundheitspsychologie natürlich auch nennst, auch sehr schön auf den Schlaf übertragen kann.
Absolut.
Und deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist. Du hast dich damit auch schon, also ganz konkret mit dem Thema Schlaf auch schon beschäftigt und hast da auch deine eigenen Ansätze und Inhalte, die du auch in deinen Vorträgen auch berührst und thematisierst. Deswegen finde ich schön, dass wir es heute besprechen können. Ich höre dir sehr gerne zu. Ich bin ein großer Fan von solchen Ansätzen. Ich habe selber eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Deswegen bin ich sehr interessiert, dir zuzuhören. Habe einige Fragen mitgebracht und habe eine kleine These am Anfang, mit der ich hoffe, dass ich dich da so ein bisschen auf den Weg bringen kann oder ein bisschen aufbohren kann. Wir sind offen, wir diskutieren. Du haust mir alles um die Ohren, was dir einfällt. Meine These ist, Essen ist einfach, die wahre Kunst ist der Schlaf.
Schöne These.
Ja, wir werden sie im Hintergrund laufen lassen. Mal gucken, wo wir landen. Ich gehe mal davon aus, sicher, dass du deine eigene Meinung dazu hast. Du musst natürlich nicht meine Meinung sein. Aber jedenfalls fangen wir an mit meiner ersten Frage. Ich würde gerne kurz am Anfang so ein bisschen aus deinem Ursprungskernthema, nämlich der Ernährung, schöpfen, weil du da ja auch herkommst. Und die Ernährung ist uns allen, glaube ich, immer noch so ein bisschen näher als der Schlaf. Deswegen, und das Wissen ist eigentlich auch so größer, weil wir unheimlich viel in die Ohren gehauen bekommen zum Thema Schlaf. Wir wissen, dass richtige Ernährung, also Frage immer, was richtig ist, aber dass sinnvolle Ernährung, nennen wir es mal, gut ist, gesund ist, verantwortungsvoll ist, aber irgendwie auch langweilig. Genuss ist dann auf der anderen Seite immer eher so ein bisschen dieses Fettige und viel und in vielen Fällen auch so mit so einem Einheitsgeschmack verbunden und es ist irgendwie auch verboten. Das wirkt immer so ein bisschen gegenseitig. Was ist denn so, gibt es einen Unterschied zwischen irgendwie so Ernährung im klassischen wissenschaftlichen Sinne, sagen wir mal, im ordentlichen Sinne, wie wir ordentlich uns ernähren sollten und diesem Genussthema? Also ist Genuss immer gehen lassen und Ernährung ist das Ordentliche oder vermischt sich das auch?
Also erstmal ist natürlich dieses Ernährung, ist ja, dass gute Ernährung immer irgendwie langweilig ist. Das lässt sich ja auch schön auf Gesundheit allgemein und auch auf Schlaf übertragen. Mhm. Also dieses Schlafen kann ich, wenn ich alt bin, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, gehen wir weg mit dem Quatsch. Ist ja, ja. Auch eher so, ja, auch schnell nichts tun. Ne? Also es wird ja immer gesagt, wir verschwenden unsere Zeit beim Schlafen, wenn wir eben so viel Zeit im Bett verbringen. Ja. Ja. zu deiner Frage, es gibt durchaus einen Unterschied zwischen irgendwie der, ich sag mal, einer ernährungswissenschaftlichen Perspektive, wo das ganze Wissen studiert wird, man sich über Biochemie und Nährstoffe unterhält und das ganze Thema irgendwie auch lösungs- und problemorientiert irgendwie versucht zu lösen. Also das Problem ist tatsächlich so ein bisschen dabei, dann gibt es immer das Richtige, dann gibt es immer das Falsche, es wird kategorisiert in gesund und in ungesund und das ist gut und das ist schlecht. Und es gibt eine Perspektive aus der Psychologie, wo man wirklich sagen kann, dass allein das Kategorisieren, was in der Wissenschaft ja normal und sinnvoll ist, schon ein Problem mit sich bringt. Mhm. Weil dadurch nämlich Genießen problematisch wird, weil dann wird Essen funktionalisiert. Dann geht es wirklich nur noch um Rechnen, um Tabellen, um Kalorienangaben, um wie viel ist wo drin. Und wo hört es dann möglicherweise auf, dass Menschen einfach nur auf ihr Körpergefühl achten und irgendwie eben es nicht zu verkopft betrachten. Mhm. Und die Wissenschaft bringt dann irgendwann die Gefahr der schon von essgestörten Tendenzen mit sich, wenn wir es mal als extrem betrachten. Und einfach mal unvernünftige Dinge mit gutem Gewissen zu genießen, ohne ständig drüber nachzudenken, ist, glaube ich, als Ernährungswissenschaftler gar nicht so einfach.
Okay, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Dann vielleicht nochmal anders gefragt, warum ist Ernährung, weil ich ja, also das Essen im Prinzip ja eigentlich ein relativ, ja, ich stecke mir was in den Mund, mal ganz platt gesagt, ne? Also ich vom Prozess her ist dieses Nahrungsaufnahme ja ein relativ unaufgeregter Vorgang, ne? Ich esse etwas. Dann kommt das Genießen dazu, also der Geschmack, der auch immer individuell ist. Aber warum ist es letztendlich im Hintergrund die Ernährung, da kriegen wir immer schon, da merken wir den Fuß auch schnell rüber in die anderen Gesundheitsthemen, warum ist es so emotional geladen? Also ist das, weil es das Verbot ist, ist das Ungesunde, was ist es?
Also sind viele, viele Faktoren. Der Kernpunkt ist, Verhalten ist ja Psychologie und Verhalten ist ja Emotion. Also Menschen sind ja emotionale Wesen und nicht rational. Damit macht es Sinn, bei fast allen Verhaltensweisen, die wir haben, uns auch die Psyche anzuschauen. Und gerade Ernährung ist hochemotional, weil du kannst dir vorstellen, wenn wir auf die Welt kommen und wir von der Mutter gestillt werden, das ist ja eines der Grundbedürfnisse, die wir haben, haben wir aber auch gleichzeitig sowas wie Nähe und Liebe und Wärme und Aufmerksamkeit und Zuneigung. Und dann kommt auch sowas wie Belohnung dabei, Emotionsregulation dabei. Also gerade über das Essverhalten und auch über den Mund, über Fingernägel kauen, Daumennuckeln, Rauchen, das sind ja alles durchaus Mechanismen, die auch gerade bei Stress eine Wirkung haben. Und einfach hoch emotionalisiert sein können. Also, dass Menschen bei Stress mehr essen oder weniger essen oder sich ihr Verhalten sehr schnell verändern kann, sobald sich in der emotionalen Lage etwas verändert, ist, glaube ich, offensichtlich. Und die Verbote, die du angesprochen hast, spielen auch eine Rolle, weil Verknappung erzeugt Präferenz. Also, was verboten ist, hat auch seinen Reiz. Und du kannst dir auch vorstellen, dass sowas wie Sex, Drugs, Rock'n'Roll auf der anderen Seite steht von Gesundheit. Also wir beide unterhalten uns ja immer so nett über Gesundheit und Co. Aber klar, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, wenig schlafen, Party machen, saufen und Burger essen und grillen ist natürlich auch schön und auch gut. Klar, die Frage ist halt auch tatsächlich, wann wird es extrem und ungesund? Also sowohl bei den unvernünftigen Sachen, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, oder eben aber auch dann, wenn es extrem gesund wird. Also es gibt ja auch Menschen, die das Thema Gesundheit so stark zelebrieren, dass es schon krankhaft wird. Und dann sind wir auch wieder in Störungsmustern. Also das Grundprinzip, was ich vertrete, ist, dass in den Extremen die Störungsmuster sind. Egal in welchem Extrem, ob es extrem ungesund oder extrem gesund ist, dann wird halt Gesundheit irgendwann wieder krankhaft. Dann sind wir tatsächlich im Bereich der Essstörungen schon wieder, wo es sehr interessant wird. Und alles hängt irgendwie mit Psychologie und Emotionen zusammen, ob wir wollen oder nicht.
Mhm. Okay, das verstehe ich mit den Extremen. Das ist auch... kann ich das nicht so gut nachvollziehen, aber warum haben wir die Schwierigkeit, dann das dann immer so zu verbinden? Also warum leben viele Leute sehr stark in diesem, ich ernähre mich, also dieses Extrem, ich ernähre mich gut und richtig und ich passe drauf auf und ich will irgendwie gesund sein und die anderen so dieses, mir ist scheißegal, irgendwie ich genieße halt, das ist ja dann immer so, wohinter ich mich verstecke und ich hau halt raus und ich grille halt und ich mache das einfach alles. Warum kriegen wir das nicht vermischt oder warum, also brauchen wir die zwei Pole oder ist es, also...
Ja, das Spannende ist ja, dass die Extreme tendenziell mehr werden. Es ist ja auch nicht mal so, dass wir irgendwie immer mehr Übergewicht haben, sondern die Extreme werden mehr. Wir haben sowohl Menschen, die Essattacken haben, als auch Menschen, die extrem Sport und sportsüchtig sind oder zur Suchttendenz oder in die Selbstoptimierung reingehen, fast schon krankhaft. Und genau die Leute, die ins andere Extrem abdriften. Die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, welche Funktionen haben diese entsprechenden Verhaltensweisen? Und ganz häufig haben Verhaltensweisen eine regulierende Funktion. Also wenn ich zum Beispiel unter Stress bin, es mir nicht gut geht, ich irgendwie Spannungsgefühle habe, dann kann so ein Gefühl von Kontrolle irgendwie mich entspannen, dass ich irgendwie Struktur reinkriege. Es kann aber auch sowas Regulatives sein, wie Rauchen, Alkohol trinken, mich irgendwie von mir selber wegzukatapultieren, sich von meinen eigenen Emotionen zu distanzieren, kann wunderbar funktionieren. Mhm. Und wenn es mir nicht gut geht, auch zum Beispiel mich über Arbeit von mir selber abzulenken, mich über Sport mich von mir selber abzulenken. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Verhaltensmuster, die Menschen haben, um sich auch vor sich selber abzulenken. Und bei dem einen kann das dann von außen so aussehen, als wäre der total der Fitnessfreak und total erfolgreich und würde ständig arbeiten. Und bei dem anderen sieht das dann so aus, als wäre er faul, obwohl in meinem Konstrukt sowas wie Dummheit und Faulheit nicht existiert. Ja. Also jedes Verhalten hat eine Funktion. Und davon auszugehen, dass Menschen dumm oder faul wären, halte ich für Quatsch.
Ja, da bin ich bei dir, absolut. Das macht auch so diesen Unterschied, weil du gerade auch an Extrem gesprochen hast, der Unterschied zwischen Gesundheit immer nur als Gegenteil von Krankheit zu nennen. Du hast es, glaube ich, in einem der Videos mal, habe ich jetzt die Tage mir mal angeguckt, irgendwie auch so als so ein bisschen angeprangert. Ne? Warum gibt es immer nicht nur Krankheit und Gesundheit so, ne? Diese beiden Gegensätze. Ich finde es auch spannend, weil für mich, wie du auch sagst, gibt es nicht immer nur die es gut machen, die gesund sind, und die anderen sind dann krank. So, ne? Also das, diese Gegensätze kann ich voll nachvollziehen. Das kennen wir aus dem Schlaf auch. Da kommen wir jetzt so langsam so ein bisschen in die Richtung, wenn wir diese Pfeiler mal vergleichen. Die drei Gesundheitspfeiler, die es so gibt, das hat die WHO immer so definiert. Und so, also wenn man von der Basis kommt, gibt es so Ernährung, Bewegung und Schlaf. Und wenn man sich das in den letzten 15 Jahren mal so die Entwicklungen anguckt, ich bin ja sehr froh darüber, dass wir auch in der Ernährung und auch im ganzen Bewegung, Fitnessbereich so einen, sagen wir mal, schönen Verlauf genommen haben, wie immer der auch läuft. Du hast da vielleicht noch eine eigene Meinung, ob er jetzt wirklich gut verlaufen ist, aber zumindest, sagen wir mal, ist es transparenter geworden. Also man kann seinen eigenen Weg finden in seiner Ernährung, in seiner Bewegung und kann Wissen aufbauen und kann Wissen haben. Von außen betrachtet hat der Schlaf jetzt weniger Aufmerksamkeit bekommen in diesen 15 Jahren. Und wir sind jetzt noch dabei, den Schlaf so ein bisschen mehr auch nach vorne zu treiben. Ist denn der Treiber dann viel gewesen für diese Welle von Ernährung, Bewegung jetzt viel auch durch dieses Außendarstellung und sozusagen Abnehmen und gut aussehen? Ist das sozusagen vielleicht im Kern auch mit die wahre Motivation gewesen oder hat das auch andere Gründe?
Ja, also erstmal ist es ja, es ist gut nachvollziehbar, warum Schlaf häufig nicht so attraktiv ist, weil es hat keinen Sensationswert.
Genau.
Genauso wie auch im Ernährungs- und im Bewegungsbereich. Also wenn ich normale, vernünftige, ausgewogene Ernährung anprangern würde oder anpreisen würde, dann würde das erstmal keinen interessieren, weil das nicht extrem ist, es ist nicht außergewöhnlich, es ist nicht sexy. Und das, was sich in den sozialen Medien widerspiegelt, ist ja, dass die extreme Aufmerksamkeit bekommen. Irgendwie möglichst schnell abnehmen, 10-Wochen-Programme, Wunderpille, Stoffwechselkuren, Sixpack in 6 Minuten. Also das klingt ja alles total effizient, sexy, klingt nach Superheld. Ne? Leistung noch mehr steigern, noch mehr schön sein. Und ich habe immer dieses schöne Beispiel, wenn es eine Wunderpille gäbe, die dafür sorgen würde, dass wir innerhalb von einer Woche einen Traumkörper hätten und nicht mehr schlafen müssten, dann wäre den meisten Menschen wahrscheinlich scheißegal, ob das gesund ist oder nicht.
Ja.
So, weil es einfach um Anerkennung und Zugehörigkeit geht. Das ist eines der Kernelemente, auch in der Fitnessbranche. Es geht wahrscheinlich eher um Sexappeal als um wirkliche Gesundheit. Und auch im Ernährungskontext, also zu der Zeit, wo ich noch Ernährungstherapie gegeben habe oder wirklich Ernährungsberatung auch für Krankenkassen, wenn man da mal nachgefragt hat, warum möchtest du abnehmen? Aus gesundheitlichen Gründen oder auch aus ästhetischen Gründen? Dann war es bei 95% die Ästhetik.
Ja.
Ich fühle mich unwohl in meinem Körper, ich finde mich selber hässlich, obwohl wir über komplett normale Körper sprechen,
die auch
nicht krankhaft ungesund waren, sondern einfach nur gesunde Körper in einem normalen Maß, aber diese Normalität wurde nicht mehr toleriert. Also es muss ein flacher Bauch sein, es muss der Sixpack sein, es muss am besten einem Ideal entsprechen, was wir irgendwie jederzeit auf Instagram sehen. Und am liebsten möchte ich aussehen wie ein Superheld. Und ich glaube, da liegt auch die größte, erstens der größte Anreiz, sich mit Ernährung und Bewegung ganz viel befassen zu wollen. Mhm. Ich glaube, dass das, was in den sozialen Medien auch im Kontext Ernährung und Fitness nichts mit Gesundheit zu tun hat. Das ist Anerkennung, Zugehörigkeit, Selbstoptimierung und möglichst sexy sein. Aber Gesundheit sehe ich da woanders. Und Schlaf hat da nur sehr bedingt einen Platz. Ja. Also klar, so ein bisschen im Bereich Achtsamkeit und Yoga, da findet das hier und da so
kommt
ein bisschen.
Kommt so langsam, ja.
Aber irgendwie, dann hat man dann trotzdem den Nächsten, der wieder sagt, steh möglichst früh auf. Und während andere Leute ausschlafen, habe ich schon 5 Stunden lang gearbeitet. Also lass die anderen schlafen, die Waschlappen.
Genau. Ja, absolut, genau. Ja, ja, klar. Ne, die faulen, ne, die länger pennen sie, die faulen. Oder ne, also dieser ganze, was ja in Asien sehr stark ist, dass der Respekt von Menschen, die viel arbeiten und deswegen schlafen müssen, der ist bei uns noch irgendwie überhaupt nicht da. Ne? So, nee, also okay, dann also stimmt das ein bisschen in der Richtung, dass das natürlich sehr viel mit der Darstellung zu tun hat. Da, wenn man jetzt zum Schlafen kommt, ist es beim Schlafen ja überhaupt nicht. Ich habe letztens, das ist auch schon online bei YouTube, ein Gespräch gehabt mit dem Martin Hemmen, der sich mit dem Thema Atmung beschäftigt, der auch sagt, Atmung ist sowas von essentiell, wie wir alle wissen, und auch wichtig, und wir schlafen, wir atmen alle oft falsch und schlecht. Und er sagt auch, das ist natürlich total unsexy, dieses Thema. Ne? Also wir atmen so die ganze Zeit, und was will ich da, also ich kann keinen Insta-Post machen, wie ich atme, so. Das ist immer noch zu Ende. Ne? So.
Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Also wir identifizieren uns ja über unser Verhalten und über unseren Konsum. Also es ist ja auch eine Identifikation. Und während wir schlafen, sind wir ja nicht präsent da. Das heißt, Schlafen ist ja ohne Maske.
Ja.
Das heißt, komplett Natur. Wir schnarchen, wir furzen, wir haben komische Gesichtsausdrücke, wir atmen komisch, wir es haben riecht. Komische Haare, wir sind nicht geschminkt, es verläuft. Ja. Also so, das, was ein Naturmensch ist, ist irgendwie Schlaf. Und zur Natur eines Menschen gehört halt mehr als irgendwie das, was man auf Instagram sieht. Und wir sind alle wunderschön und haben eine reine Haut und sind nur im Urlaub. Und beim Schlaf ist es halt, ich bin ja nicht präsent da und ich bin halt ich.
Nee, klar, genau. Ja. Ja.
Insofern, dadurch, dass die Selbstdarstellung da wegfällt und wir also keine Leistung liefern.
In dem Moment
wer nichts leistet, ist nichts wert. Und da kann man noch so viel argumentieren, aber danach wirst du noch leistungsfähiger sein. Das Argument kommt selten an.
Ja, leider. Der kommt halt wirklich erst über die Erkenntnis an oder wenn man selber mal Probleme hat und merkt, dass man nicht leisten kann im Schlaf. Ja. Wenn du jetzt deine Erkenntnisse mal, sagen, was können wir denn mal rüber retten? Sagen wir mal, wenn wir jetzt im Schlaf weggehen und sagen, Mensch, lass uns doch mal die Schlafpsychologie angucken. Bei der Ernährung sind wir schon so lange dabei jetzt. Was kann man denn anwenden aus der Ernährungspsychologie, um sagen wir, den Schlaf auch in seinem psychologischen Rahmen so ein bisschen zu erklären? Also was gibt es da so für Wege, das zu übertragen?
Wir reden ja bei Schlafen häufig über die Einschlafstörungen, also über das klassische Grübeln, was ja so ein Thema ist, und das Durchschlafen oder auch Gewohnheiten vorm Schlafen gehen. Also klar, wenn ich abends nach Feierabend erstmal saufe und extrem viel esse, dann ist auch klar, dass ich unruhiger schlafe. Aber das sind, glaube ich, Sachen, die sind erstmal offensichtlich. Das heißt, da reden wir dann über so Kombinationen zwischen Verhaltensmustern, Gewohnheiten und daraus resultierend einem schlechten Schlafverhalten. Mhm. Also Alkohol ist offensichtlich. Wir schlafen zwar schneller ein, aber wir schlafen ja viel unruhiger.
Genau.
Wo es dann spezifischer wird, ist, wenn wir über zum Beispiel Grübeln sprechen. Also dieses Gedankengrübeln bei Nacht auch zu verstehen, dass Gedankengänge auch impulsiv sind. Es gibt diesen schönen Vergleich, der Verstand versucht, ein Problem zu lösen, und zwar immer und immer wieder. Das ist dieses Gedankenkreisen, was Menschen haben. Und sowas wie emotionales Essen, Stressattacken, also Essattacken bei Stress, sind im Endeffekt auch impulsiv.
Mhm, okay.
Das heißt, in dem Moment, wo ich...
Also was Zwanghaftes in dem Sinne.
Was Zwanghaftes, genau. Also es gibt ja auch, was man zum Beispiel auch ein guter Vergleich ist, das ist ein krasser Vergleich, aber auch ein guter Vergleich. Man weiß zum Beispiel, dass Selbstmordgedanken im Jugendalter heutzutage auch komplett normal geworden sind. Mhm. Jetzt kann man sich darüber nachdenken, was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass sich junge Menschen umbringen wollen? Nein. Das sind ja impulsive Gedankengänge.
Ja.
Aber was heißt dieser Gedankengang, Suizid zu begehen? Es bedeutet, ich kann aus der Situation flüchten. Das heißt, es ist auch ein impulsiver Gedankengang, der erst einmal beruhigt, so nach dem Motto, mir geht's gerade nicht so gut, aber ich könnte jederzeit aus der Situation rausgehen. Und das ist fast schon eine Form von Selbstfürsorge. Das klingt jetzt so krass, aber das, das ist ein resultierender Gedankengang, der einfach bewirkt, dass es mir irgendwie besser geht. Und wenn ich jetzt abends im Bett liege und außerhalb von meiner Komfortzone bin, also gestresst bin, irgendwie das Gefühl von Spannung habe, dann ist, wenn der Verstand sich dann einschaltet und versucht, das Problem zu lösen, das ist ein Bedürfnis von Kontrolle und Struktur, sich reinzuholen. Dieses, das Problem lösen zu wollen tatsächlich. Und im Endeffekt ist dann auch daraus resultierend, dass es durchaus Sinn macht zu schauen, wo kommt diese Spannung und diese Stresskomponente her? Wo kommt dieses Unruhegefühl her? Weil natürlich ist auch sowas wie Gedankenkreisen am Abend ist symptomatisch. Also es ist eine Reaktion auf eine Gesamtsituation.
Ja,
und spätestens dann, wenn klar ist, dass Menschen, denen es gut geht, wenn sie sich mal wohlfühlen oder wenn sie im Urlaub sind, wenn sie dann auf einmal besser schlafen, dann braucht man sich über viele Dinge nicht zu unterhalten. Weil da geht es ja wirklich darum, mal zu gucken, was ist die tatsächliche Ursache für, ich sag mal, meine chronische Stressbelastung, dass ich abends immer wieder ins Grübeln komme und halt wirklich nicht zur Ruhe komme.
Ist das... Da verstehe ich. Also in der Tat ist das ein sehr zentraler Kern auch meinen Coachings, dieses abendliche Daliegen. Für mich ist das halt so ein sehr privater, sehr emotionaler, sehr einsamer, sehr fast depressiver Moment, wo du da liegst und auf einmal alles ruhig ist, du spürst dich. Ich kriege dann oft die Antwort, ja, da kommen dann so Gedanken. Dann sag ich dir, wo kommen die denn her? Ja, ich weiß gar nicht, die kommen halt irgendwo her. Meine ich, wie, der kommt, wo kommen die denn her? Ja, keine Ahnung. So, dann sage ich, sind das vielleicht einfach ihre Gedanken? Sind das ihre Themen, die sich bewegen? Und dann merke ich halt, dass die Leute dieses Transferieren von ich bin ich, Dinge beschäftigen mich und ich transferiere die irgendwo anders hin. Das heißt, das kommt von woanders her. Das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt nur nochmal, um es vielleicht klar zu machen, der Ernährung, das nochmal so gegenhalte, ich so diese Ausrede von ich mag's halt, schmeckt mir halt. Ich weiß zwar, es ist nicht so gut, aber es schmeckt mir halt. So dieses Wegreden von okay, es geht um mich, es geht um mein Thema, ich gucke hin, ich entscheide für mich, ist es gut, ist es schlecht, habe ich da Bock drauf, schmeckt mir das, will ich mich mit Gedanken auseinandersetzen, so. Also dieses, ich halte Dinge von mir fern und das wird natürlich in diesem Moment des Einsamseins abends extrem, so dieses, ich werde damit total konfrontiert, ne, weil ich komme nicht weg davon und der Gedanke ist das Einzige, was ich tun kann. Ich kann nicht auf einmal, keine Ahnung, jetzt irgendwas hier hochnehmen oder mir was aufschreiben, sondern, finde ich schon, aber ich komme nicht weg, ne, so. Und das, wir fahren jeden Abend gegen die Wand im Prinzip. Ne? Und das ist für mich eine Riesenaufgabe für viele Leute. Ne? So.
Das ist ja ganz spannend, wenn man, also es gibt ja im Bereich Achtsamkeit und Meditation auch wirklich die Leute, die das nicht aushalten.
Ja.
Weil man sich in der Ruhe selbst spürt und in der Ruhe wird es dann wirklich unruhig. Ich hatte auch schon mal jemand, der hat das wirklich nicht ausgehalten und nach einem Nachgespräch haben wir dann festgestellt, dass diese Person sich abends zum Einschlafen kratzt und zwar blutig kratzt. Wo auch klar wird, da haben wir eine Impulsivität drin, die darunter steckt, eine Zwanghaftigkeit, um sich auch vor diesen ganzen Emotionen, vor diesen ganzen Themen, die darunter stecken, eigentlich abzulenken. Auch wieder ein spannender Vergleich. Und dann ist auch natürlich auch offensichtlich, dass es viele Menschen geben muss, die sich offensichtlich nonstop vor sich selbst ablenken.
Klar.
Keine Pausen machen, die ganze Zeit irgendetwas machen, um sich bloß nicht der eigenen emotionalen Lage zu nähern.
Ja.
Und das ist ja dann auch dann, wenn man Leute sieht, die dann irgendwie bei Yoga anfangen zu weinen oder auch bei Achtsamkeitsübungen fast schon richtig unruhig werden, das nicht aushalten, Tränen ausbrechen und solche Geschichten.
Ja.
Das ist ja dann kein Wunder, dass wenn jemand sich abends ins Bett legt, der das nicht aushält.
Ja. Ich will oft, die Leute wollen oft von mir hören, ist das denn okay, wenn ich das und das tue? Ist das denn aus Ihrer Sicht okay, wenn ich einen Podcast höre oder wenn ich Musik höre? Dann sage ich, was heißt okay? Also was passiert dann, wenn Sie nichts tun? Ne? So, was spüren Sie denn dann? Ja, das weiß ich, dann werde ich halt unruhig, kann ich nicht so gut schlafen. Das wird dann so weggetan unter, naja, dann bin ich halt unruhig, dann schlafe ich nicht so gut. So. Dann meine ich, ja, okay, aber dann kommen ja diese Themen. Und wenn ich dann mal gucke, und das ist ja beim Schlaf so dieses 16 Stunden lang vorbereiten auf den Schlaf. Ne? Wie geht's morgens los? Was tue ich den ganzen Tag? Wie komme ich in den Abend rein? Und was mache ich dann? Du merkst, dass die meisten Leute bis zum Anschlag sich ablenken.
Ne? Und
absolut. Das gar nicht wissen, dass es eigentlich Ablenkung ist. Ne? Also
einfach das ist übrigens, das ist übrigens auch Essen bei Langeweile, ist nichts anderes.
Okay.
Langeweile existiert nicht. Langeweile ist ein Stressfaktor. Weil wenn ich nichts tue, kommt ein unangenehmes Gefühl hoch und das interpretieren wir dann als Langeweile, aber eigentlich ist es nichts anderes als der eigene emotionale Zustand.
Ja, Langeweile heißt ja nur, es ist eine Zeit von einem längeren Zeitraum, wo irgendwas weilt oder wo nichts passiert. So, ne? Und dann klar, ist das denn auch mit das Thema Kontrolle, ich will das jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass ich das weiß, wie das mit der Ernährung zusammenhängt, aber beim Schlaf ist es zumindest auch so dieses, in dem Moment, wo du dich hinlegst, gibst du ja ab. Also ich sage den Leuten, ihr müsst es dem Schlaf übergeben. Der Schlaf kann es viel besser als ihr. Die Kontrolle, der Schlaf ist ein Mechanismus. Nichts, was der Schlaf kann, könnt ihr besser. Ob es jetzt körperlich oder von eurer gedanklichen, kognitiven Verarbeitung in der Nacht, das gebt es ab, weil ihr könnt nur alles falsch machen. So. Und dieses abgeben können, ist den Leuten auch gar nicht so bewusst. Also, dass sie dann wirklich sich hinlehnen und sagen, okay, ich lass mal gehen. Ich habe letztens mit einem gesprochen, den beschäftigt das Thema Schlaf so, weil er als Kind schon immer gedacht hat, boah, geil, ich schlafe jetzt ein. Der fand das faszinierend. Und ich weiß nicht, ob ich morgens wieder aufwache. Der hat jeden Abend abgegeben und wusste nicht, was passiert. Und das fand er faszinierend. Und für viele Leute, glaube ich, ist das auch die Hölle. So,
ne? Jetzt stell dir mal vor und übertrag das mal auf Ernährung. Was das für eine Herausforderung sein muss. Weil ich sage, eine These von mir ist, wenn Menschen nur dann essen würden, wenn sie Hunger hätten und wenn sie aufhören würden zu essen, wenn sie satt wären, dann bräuchten wir uns über den Rest nicht zu unterhalten.
Ja.
Stell dir vor, du würdest das Thema Ernährung einfach abgeben und deinem Körpergefühl vertrauen und nichts mehr dem Kopf überlassen. Das wäre meiner Meinung nach die Definition von richtiger Ernährung.
Okay,
wenn gut, wir auf den Begriff der Richtigkeit nochmal zu sprechen kommen.
Ja.
Tatsächlich wie ein Kind, seinem eigenen Körpergefühl, der eigenen Intuition so weit zu vertrauen, weil du hast es gerade so schön gesagt, du kannst es nur falsch machen, wenn du versuchst, mit dem Kopf zu intervenieren.
Ja, genau. Ja. Und wir kennen das ja, wenn wir krank sind, in dem Moment, wo wir wieder Lust haben, was zu essen, merken wir, werden wieder gesund. So, ne? Also bei mir ist das so. Wenn ich wieder merke, jetzt hätte ich Bock auf irgendwas, dann merke ich, okay, es kommt wieder so. Ich kann mich wieder, ne, also so ein Gefühl dafür entwickeln. Und beim Schlaf ist auch, mein oberstes Gebot ist, Leute, hört mir nicht zu. Du hast das in deinem Gedankentank-Video, glaube ich, gesagt, glaubt mir nichts, was ich sage, sondern interpretiert es für euch selbst oder macht es für euch selbst. Ich sage das auch immer, ihr müsst ein Gefühl für euren Schlaf entwickeln. Ihr müsst wissen, wann, was für eine Art von Müdigkeit habe ich, wann bin ich müde, ist es wirklich müde oder bin ich nur schlapp oder fehlt mir irgendwas? Also dieses, ne, selbst reinkommen.
Stell dir aber mal vor, beim Bereich Ernährung, im Bereich Ernährung, was da für Ängste hochkommen.
Ja.
Weil Menschen auf einmal Angst davor haben, alles falsch zu machen, wenn sie auf einmal nicht anfangen, morgens ihren Smoothie sich zu machen, mittags auf ihr Fitness-Tracker-Gerät zu gucken, zu überprüfen, wie viele Schritte sie schon gegangen sind, wie viel sie schon getrunken haben, wie viele Kalorien sie heute schon gegessen haben, welche Nährstoffe jetzt wo drin sind. Stell dir vor, das würde einfach wegfallen.
Also nerven mich die ganzen Leute bei Instagram oft nicht nur so, weil sie es alles so richtig machen, sondern weil sie irgendwie so scheiße kontrolliert sind die ganze Zeit. Also so, wo ich dann Ich fühle mich beengt, wenn ich mir das angucke.
Also ja, ich fühle mich auch beengt, wenn ich mir das anschaue. Und ich glaube, das ist, das zu unterstellen, dass es jetzt irgendwie, dass sie das aus Boswilligkeit oder sonst, ich glaube, viele Menschen können das einfach nicht anders. Das muss dann einfach da sein. Das ist dieses, kannst du mir mal einen Plan machen? Du hast vorhin gesagt, sag mir doch mal, was da richtig ist und was falsch ist. Das hast du ja auch in deinen Coachings. Im Bereich Ernährung, wenn ich weiß, wenn mir jemand mich jemand fragt, dass ich ihm sage, was er jetzt machen soll, dann gibt er die Verantwortung ab. Weil dann vertraut er seinem eigenen Körpergefühl nicht mehr und er möchte, dass ich ihm sage, was er zu tun und zu lassen hat. Aber da ist ja schon die Krux, weil wenn ich jemand anderen brauche, der mir sagt, was mir gut tut, dann habe ich ein ganz anderes Problem, weil ich weiß einfach nicht, was mir gut tut und ich habe kein Gefühl für mich selbst.
Ja.
Und das ist ja die Kernthematik von wahrscheinlich allem, dass viele Menschen kein Körpergefühl haben, nicht wissen, wann bin ich müde, wann bin ich durstig, wann habe ich Hunger, wann bin ich eigentlich schon satt und solche Geschichten. Und weil der Kopf möglicherweise diese ganzen Gefühle überdeckt und wenn wir keine Pausen machen und ständig abgelenkt sind, wir diese ganzen Körpersignale auch gar nicht mehr wahrnehmen.
Aber kann ich das denn machen? Kann ich dann einfach auch in Bezug auf Ernährung komplett nochmal ein Gefühl geben?
Also theoretisch kannst du es, wie Kinder, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, also die Psychologie hat ja eine gewisse Macht. Und wenn du einfach gewisse Verhaltensmuster über Jahrzehnte indoktriniert und gelernt hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du die einfach so gelöst bekommst. Weil wenn wir davon ausgehen, dass ein gestörtes Essverhalten ein Symptom ist, dann liegt da ja auch eine Ursache drunter. Und wenn du mich jetzt wirklich nach der Lösung fragst, um diese ganzen Themen irgendwie aufzulösen, dass man wieder einigermaßen zufrieden wird und anfängt, sich sinnvoll zu verhalten, dann geht es am Ende wirklich an die Substanz, nämlich an Psychotherapie, Arbeit am inneren Kind, emotionale Themen, wo man wirklich wieder mit sich selbst in Kontakt kommt, um eine Haltung zu entwickeln, wo Selbstachtung und Selbstfürsorge irgendwie Grundvoraussetzung ist. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, also der Großteil der Menschen haben ein verhältnismäßig niedriges Selbstwertgefühl, weil es sich über die Leistung definiert.
Ja.
Und dann ist Selbstfürsorge und Achtsamkeit und Selbstachtung häufig eher Nebensache. So. Mhm. Aber da geht es dann wirklich an die Substanz. Du merkst schon, da reden wir über die großen psychologischen Themen, Selbstwertgefühl, Gelassenheit, emotionale Intelligenz.
Ja, die kommen sehr stark hoch. Beim Thema Schlaf, das ist auch oft, ich merke, das kommt auch immer so dieses Paarthema auch so dazu noch. Ne? Man liegt zusammen im Bett, die Diskussion über die Themen, ne, dieses auch sich gegenseitig in Ruhe lassen, loslassen. Ne? Ich würde gern, weil wir das so von wegen Kontrolle und emotionaler Intelligenz und dieses ich verstehe mich und so, ist da so ein bisschen der Gegensatz von diesem Thema Unvernunft. Ich habe das immer so. Ich glaube, die Leitung hängt zwischendurch so ein bisschen. Ne? Hörst du mich, wenn ich das sage?
Okay. Hängt so ein bisschen, ja. Ja. Ich höre dich so gerade.
Okay. Thema Unvernunft. Was geht? Thema Unvernunft. Ne? Also dieses Gehen lassen. Ne? Finde ich beim Schlaf immer so ein bisschen schwierig, weil es ja so heißt, okay, ich mache die Nacht durch. Oder das ist ja immer so ein bisschen anlassgebunden auch. Ne? Und ich sehe das nicht so ganz, dass die Leute einfach nur wach bleiben, um unvernünftig zu sein, weil es im Prinzip wirklich, sehe ich nicht wirklich so einen tiefen psychologischen Effekt hat von, ich bin jetzt mal ganz unvernünftig wach, das ist vielleicht bei Jugendlichen oder Teenagern ein bisschen so, die sagen, das ist mir jetzt scheißegal, ich breche jetzt die Regel, ich mache jetzt mal durch oder mache lange, aber erkennst du da irgendwie so eine Art von über die Stränge hauen beim Schlaf auch so, also wie es vielleicht manchmal bei der Ernährung ist, also ich habe manchmal schon Bock auf irgendwas beim Essen, also da merke ich selber, ich komme an diese Grenze so, ich mir scheißegal, ich mach's jetzt. Beim Schlaf, keine Ahnung, also irgendwann, wenn ich müde bin, bin ich müde. Also da, ne, kennst du irgendwie so ein Unvernunftsthema mit Schlaf? Würde mich einfach mal interessieren, ob das gibt aus deiner Sicht.
Also auf jeden Fall. Das Ding ist ja, wir reden ja immer über ein Spannungsfeld von Bedürfnissen. Es gibt ja soziale Bedürfnisse, es gibt körperliche Bedürfnisse, es gibt psychische Bedürfnisse und so weiter. Und das, was ich beobachte, ist in Deutschland vor allem auch so eine gewisse Arbeitsmoral und auch dieser Drang nach Effizienz und dieser Drang nach Disziplin. Was ja in Japan dann noch krasser ist, ne? Aber hier in Europa oder in Deutschland haben wir ja auch diese Effizienzthematik. Wenn ich mich aber jetzt über die Leistung definiere und Effizienz ganz oben steht an meiner Prioritätenliste, dann resultiert ja häufig daraus, ich mache Überstunden, ich mache keine Pausen, ich schlafe wenig, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Mhm. Also auch die Aussage, keine Zeit, so ein bisschen als Ausdruck von Leistungsstärke, ständig zu funktionieren und am liebsten wie eine Maschine zu sein, wie ein Superheld zu sein. Also ich beobachte einfach diesen Wunsch, wie eine Maschine oder wie ein Superheld funktionieren zu wollen. Mhm. Und wenn ich es schaffen würde, das Thema Schlaf zu umgehen, dann würde ich es tun. Weil wir sagen ja auch alle, der Tag hat zu wenige Stunden. Ja. So, ne? Und alle überlegen sich im Bereich Zeitmanagement, wie kann man dafür sorgen, dass man effizienter und kürzer schläft, damit man mehr von seinem Tag hat. Und diese Geschichten. Und zu viel zu schlafen birgt sofort den Aspekt von Zeitverschwendung. Also wenn ich es verhindern kann, Zeit zu verschwenden, dann schlafe ich weniger. Wenn das dann auch ausreicht, dann ist ja gut. Und zu viel zu schlafen ist halt immer mit Faulheit assoziiert. Und wenn wir uns über unsere Leistung definieren, ist Faulheit, das drückt sofort unser Selbstwertgefühl. Das ist ja auch bei Arbeitslosigkeit und Co. Also es ist ja wirklich es bedroht unsere Identität, weil wir das Gefühl haben, dann nicht genug zu leisten. Das ist auch Menschen, die krank sind, haben häufig diese psychischen Themen noch mit dabei, weil sie nicht mehr arbeiten können, weil sie nicht mehr leisten können und das Selbstwertgefühl noch zusätzlich darunter leidet, weil sie sich über die Arbeit und über ihre Leistung definieren. Mhm. Und klar, so ein Workaholic, da entsteht dann der Aspekt von Unvernunft, wo es halt extrem wird, weil dann haben wir irgendwelche Pillen, dann nehmen wir Ritalin, dann nehmen wir leistungssteigernde Medikamente, LSD verdünnt, so Microdosing oder Schmerzmittel, Schlafmittel, damit wir möglichst funktionieren, sofort einschlafen, aufstehen und weiter funktionieren. Und sobald wir mal nicht gut einschlafen, nehmen wir sofort eine Pille, weil ich muss ja morgen früh wieder aufstehen.
So. Ja, das verstehe ich, klar.
Also Leistung ist, ja. Der Leistungsantrieb wird dann irgendwann sehr gefährlich und spätestens dann, wenn dann irgendwie die psychosomatischen Beschwerden, die Schlafstörungen, die ganzen Signale, ne, Zähne knirschen, Panikattacken, nachts wach werden, das sind ja alles Signale vom Körper, die sagen, Jung, tritt mal bitte auf die Bremse.
Ja, ja klar, so. Absolut.
Und wenn ich das alles ignoriere, dann muss ich zusammenbrechen. Das ist, Karoshi, ne, dieses Tod durch Überarbeitung in Japan, dann haben wir diese ganzen Schlaganfall, Herzinfarkt-Thematik, die ganze Burnout-Thematik, wo Menschen komplett ins Tief runterrutschen, was natürlich dann schwierig ist, weil sie dann gar nicht mehr leisten können, was natürlich dann so ein Strudel mit sich bringt. Und dann dürfen Menschen auch wieder lernen, sich über andere Dinge zu definieren und nicht nur über die Leistung.
Hm. Okay, das ist so dieses Thema, auch manche Leute müssen es in Anführungsstrichen, also manche lernen es dann auch nur darüber, ne, dass sie wirklich sowas auch mal erleben und spüren, was es bedeutet, nicht aus der Ruhe zu kommen, also nicht aus der Ruhe rauszukommen in die Leistung. Wenn ich das jetzt, okay, Unvernunft, Leistung, verstehe ich, leisten zu wollen und auch im Sinne der gesellschaftlichen Darstellung leistungsfähig zu sein, ist ein nachvollziehbarer Antrieb. Ich habe 15, 20 Jahre in großen Industrieunternehmen gearbeitet, ich kenne das. Also wenn da irgendwie noch Licht brennt, nach dem Motto, pass auf, der zieht an dir vorbei oder diese ganzen kleinen Mikrothemen, die dann noch so in diesem ganzen in diesem Unternehmen auch noch herrscht, kenne ich alle nur zu gut. Aber
der erste Tipp.
Ist jetzt dahingesagt, weil das ist in der Tat das falsche Wort, sondern genau deswegen meine Frage an dich, vielleicht hast du einen Tipp, weil es ist so einfach die Übersetzung. Also ich habe letztens so einen jungen Spieler auf dem FC gehabt, der jetzt Profi wird. Dem habe ich gesagt, Schlaf ist gleich Leistung. So, und der hat geguckt und hat sofort gemerkt, boah, geil. So, ne? Ich habe gesagt, wenn du schläfst, nur wenn du schläfst, kannst du leistungsfähig sein. Okay, Bewegung, dein Sport und Ernährung hast du alles abgedeckt, aber du musst schlafen, das ist gleich Leistung. Das ist so klar und eindeutig. Und dann kannst du noch ein bisschen erklären und bla bla bla, was da passiert. Und wenn ich das in meinen Vorträgen tue und den Managern erkläre, dann gucken die auch immer und sagen, boah, krass und so, ja klar, macht ja Sinn und so. Mhm. Warum ist es trotzdem so scheiße schwer? Also was... Okay, Außendarstellung, okay, ja, verstehe ich auch. Ne? Du kannst dich posten, ist nicht cool, alles klar, verstehe ich auch. Aber ich meine, wie dumm kann man denn sein, das nicht zu checken, weil es ist doch wirklich so einfach.
Das Problem ist, dass sämtliche Glaubenssätze genau im Konflikt dazu stehen. Also stell dir mal vor, ich würde dir sagen, Genügsamkeit, also einfach zufrieden zu sein mit dem, was jetzt gerade ist, wäre der größte Motivator, um leistungsfähig zu sein. Naja, die meisten Leute glauben aber eher daran, ne, ich darf nicht zufrieden sein mit dem, was ich habe, ich muss möglichst hohe Ziele haben, ich muss möglichst funktionieren, ich muss mich anstrengen, ich muss mir den Arsch aufreißen, ich darf nicht zufrieden sein. Das heißt, du hast einfach ganz viele Glaubenssätze, die genau das Gegenteil anprangern oder nach vorne schieben, was einfach im Konflikt steht zu so einer Aussage wie Schlaf ist Leistung. Ich weiß, was du meinst, aber es wird einfach, jeder andere wird sagen, hör auf zu schlafen und geh arbeiten, du Vollidiot.
Hm. Ja, klar, absolut. Ja.
Und auch in der Sprache, dieses hör auf zu schlafen. So, bist du schon wieder eingeschlafen? Also du hast einfach auch in der Grundkommunikation hast du schon einfach Sprüche und Aussagen, die einfach konsequent einfach, du bist nicht ausgeschlafen. Also einfach konsequent Sprüche, die den Schlaf abwerten in seiner Tätigkeit.
Penner ist ein Schimpfwort.
Ja, genau. Also, Schlafmütze, ne, so fängt in der Kindheit schon an.
Okay, also gibt es, sagen wir mal, nichts, was uns in unseren Glaubenssätzen letztendlich in unserer Leistungsgesellschaft antreibt, was sich irgendwie gut und dann auch positiv und lifestyle-gerecht mit dem Schlaf verknüpfen lässt, so ungefähr.
Also ich finde, also die Krise ist halt super.
Absolut.
Also so ein Burnout, ne, die Leute, die dann alle schon mal in im Loch gelandet sind, wenn die sich da mal treffen und dann auf einmal merken, wie viel man sich selber wert sein muss, um da mal eine Grenze zu setzen und für sich selber einzustehen und Nein zu sagen. Die Krise ist häufig der Schlüssel zu einem sauberen und sinnvollen Umgang mit sich selbst. Mhm. Und aber klar, das ist so irgendwie, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil die Krise wird durch die Leistungsgesellschaft gefördert. Und dann kommt die Krise und dann lernen Menschen auf einmal Nein zu sagen, schlafen plötzlich besser. Aber so. Ja.
Also nicht alle schlafen jetzt schlecht, ne?
Ja, klar.
In dieser Zeit. Also es gibt einige, die auf einmal merken, wow, ich kann so ein bisschen gehen lassen und deswegen auf einmal erhöht es die Qualität, weil ich einfach ruhiger in meinem Rhythmus schlafen kann. Absolut. Ja, klar. Also das ist, okay, es bleibt schwierig, würde ich mal sagen. Also für uns, also Gesundheitspsychologen oder Schlafbegleiter nenne ich mich jetzt mal in dem Sinne, wenn man nochmal auf das Thema Ruhe kommen, das war ja auch so eben Teil unseres Gesprächs, dass Schlaf bedeutet Ruhe und Abgeben. Ist es so eine grundsätzliche Angst damit? Also haben wir, sagen wir mal, wie können wir psychologisch sagen, okay, wenn du, sagen wir mal, mit dir selber bist und in die Ruhe kommst und abgibst, dass das in dem Sinne auch eine Art von Stärke ist, die du daraus entwickeln kannst, ist das auch ein Argument, was in dem Sinne, wie eben gerade mit der Lifestyle zu verbinden, mit dem Schlaf, dass das nicht möglich ist, Leute da, sagen wir mal, in eine positive Konnotation zu führen, oder ist Ruhe immer für die Leute auch ein Angstfaktor, deiner Meinung nach?
Naja, also es gibt so ein paar Aussagen, die ich manchmal treffe, die so ein bisschen diesen Leistungsgedanken triggern, so nach dem Motto, jetzt muss ich das mal ausprobieren. Also wenn du sowas sagst wie, ich glaube, für die meisten Menschen ist es eine größere Herausforderung, weniger zu tun, als noch mehr zu tun. Mehr zu tun ist immer die leichtere Wahl. Ja. So. Und der schwierige Weg wäre eigentlich mal weniger zu machen und das Nichtstun auszuhalten.
Ist es deswegen der bessere Weg dann für die Leute?
Also langfristig glaube ich, dass es der gesündere Weg sein wird. So, ne? Also dieses weniger zu tun, mal das auszuhalten, diesen Leistungsanspruch, weil dem Moment, wo ich natürlich meine Gesundheit vernachlässige, was halt immer funktioniert, ist Leistung auf Kosten der Gesundheit. Das funktioniert.
Ja, genau.
Kann absolut immer mehr pushen, Medikamente, mehr und irgendwann bricht das System aber zusammen, weil ich mich selber vergessen habe. Was aber logischer und sinnvoller wäre, wäre das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit in den Fokus zu nehmen und nach oben zu drücken, weil das Schöne, was man dann beobachtet, ist, dass die Leistungsfähigkeit mit einfach hochsteigt. Hm. Und diese Kombination ist ein System, das nicht zusammenbrechen kann. Wenn der Fokus in mir und meinem Wohlbefinden liegt, dann ist meine Leistungsfähigkeit automatisch, geht mit hoch, immer höher. Mhm. Aber andersrum kann es kollabieren. Und das verstehen aber auch Unternehmen immer mehr, wenn man jetzt so langsam feststellt, dass zufriedene Mitarbeiter automatisch leistungsfähiger sind, weniger Krankentage haben und solche Geschichten, dann wird der Aspekt der gesamten Zufriedenheit immer offensichtlicher, dass das im Endeffekt etwas ist, was Gesundheit und Leistungsfähigkeit steigert. Und dass dieses Angstmachen und mit Druck arbeiten etwas ist, was zwar kurzfristig Leistung steigert, aber wenn das dann auf Kosten der Gesundheit geht, geht der Schuss nach hinten los.
Also ist das im Prinzip diese sexy Verbindung im Endeffekt, wo man sagen würde, nach dem Motto fast schon, probierst du einfach mal aus, wie schön sich das anfühlt, gesund zu leben und leistungsfähig zu sein und zu gucken, was dann gefühlsmäßig bei dir abgeht. Also dass das viel mehr hat von, ich nenne jetzt mal Lifestyle so ganz bewusst außen vor, so ein bisschen, weil das ein bisschen plakativ ist, ein bisschen Gala-Titelseite. Ich meine eher von einem tieferen Gefühl das irgendwie sich wirklich wohlfühlen mit sich, mit seinem eigenen Gefühl und dann auch einen Antrieb zu haben und dann auch wirklich nochmal anders leistungsfähig zu sein. Also wir haben eine Leistungsfähigkeit, die geht ja über das hinaus, was wir auch von uns wissen.
Damit das Argument aber funktioniert, brauchst du überhaupt jemanden, der sich selbst Gutes tun möchte.
Ja.
Und das ist nicht selbstverständlich. Ja. Also dieses, mach das doch mal, das ist gut für dich. Es gibt einfach Menschen, die da sind alle anderen und alles andere ist wichtiger als sie selbst. Und die opfern sich auf und nehmen das vollkommen im Kauf, dass sie für ihren Job sterben oder für ihre Familie sterben, für andere sterben, sich kaputt arbeiten, weil sie das ja tagtäglich einfach machen. Und dann zu sagen, nimm dir doch mal Zeit zum Kochen und zum Schlafen, ist so, geh mir weg mit dem Blödsinn. Ich habe Wichtigeres zu tun. Die glauben ja wirklich, dass sie das machen müssen.
Wie kriege ich die?
Die Krise nochmal.
Ja, genau. Ja, ich habe das auch im Hinterkopf. Genau, ja, ich wollte es nur von dir auch hören.
Das ist, also natürlich, ich bin ja immer ein Freund davon. Ich konfrontiere ja immer mit dem Thema Tod. Mache ich total gerne. Weil dieses, wenn du so weitermachst, bist du tot. So, oder ich erzähle auch Geschichten, wo es um Tabus geht. Ich erzähle Geschichten, wo es um Schwäche geht, wo es um Selbstwert geht, wo es um Autoaggression geht. Und ich bin ein Freund davon, diese Themen, wo Menschen ein Kloß in den Hals kommen, relativ schamlos und unverschämt einfach zu erzählen, teilweise sogar mit einem Augenzwinkern, und die Menschen wissen gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Wie kommt es eigentlich, dass er sich das rausnimmt, so unverschämt über solche Themen zu sprechen? Mhm. Und ich sage auch so nach dem Motto, ja, was soll ich denn jetzt Konkretes tun? Und es gibt teilweise Ansagen, wo ich sage, ja, wenn du was Konkretes willst, dann schreib deine eigene Grabrede.
Ja.
So, dann hast du was Konkretes. Ja. Ne? Sind ja diese das Thema Tod ist in Deutschland einfach ein sehr tabuisiertes Thema. Wir wollen ja Superhelden und Maschinen sein, deswegen ignorieren wir dieses Thema. Wenn wir aber eine Krise haben und mit dem Thema Endlichkeit konfrontiert werden, dann fangen wir an, unsere Prioritäten zu hinterfragen. Wir brauchen diese Konfrontation mit dem Aspekt der Endlichkeit und der Schwäche. Mhm. Das ist, glaube ich, dieses Konfrontieren mit Tabus ist eines der wichtigsten Waffen, die auch Gelassenheit fördern. Deswegen auch ältere Menschen, wo Freunde im Umkreis irgendwie irgendwann sterben, einfach die Dinge nicht mehr so ernst nehmen und einfach gewisse Dinge nicht mehr brauchen und einfach loslassen können, weil sie einfach sich mit dem Thema Endlichkeit, Alter und Tod irgendwie ins Reine gekommen sind. Und eine große Herausforderung ist, glaube ich, einfach mit den ganzen Dingen, die nicht so gut laufen, mit den ganzen Krisen, mit den ganzen selbsthassenden Gedanken, mit dem Thema Tod und Alter werden, wenn wir uns viel über diese Sachen austauschen, über diese Dinge sprechen und irgendwie damit intensiv befassen, dann ist das, glaube ich, eines der besten Methoden, um Gelassenheit zu trainieren.
Und dann auch wieder eine Rückbesinnung dadurch auch wieder zu erzeugen, genau, auf sich. Und das ist wieder ein Thema, was ist gut für mich, was fühle ich. Also bei mir auch ein wichtiges Thema, nicht sondern das Thema Selbstwert auch. Also das ist für mich auch so oft so ein Tabu-Ding. Also dieses, als ich damals vor längerer Zeit eine Therapie angefangen habe, hat in der ersten Stunde mein Therapeut, als ich da erzählt habe, worum es mir geht, nach 2 Minuten gesagt, es ist mega langweilig, was ich erzähle. Und er hat schon gar keinen Bock mehr zuzuhören.
Schöner Therapeut, mag
ich. Ja, ich auch. Das hat mega resoniert. Also ich habe sofort gemerkt, okay, der trifft, also der packt mich irgendwo, wo es mir richtig, also ich habe sofort eine Hitzewelle bekommen und habe sofort gemerkt, okay, hier passiert mega was bei mir. Also ich spüre das richtig, dass der mich irgendwo packt. So, ne? Da habe ich auch dann über die Jahre natürlich gemerkt, so dieses Thema ist eigentlich das, was ich über mich erzähle und das, was ich tue, wirklich von Wert und für mich von Wert oder auch für andere. Das Thema, was du gerade gesagt hast, übererfüllen wollen. Also renne ich nicht nur, sondern renne ich auch zumindest mit einer Art von Wert und trage ich überhaupt was bei, was mir was bringt und was anderen wirklich was bringt oder glaube ich nur, dass ich das alles tue? Und dann fällt so ein Konstrukt zusammen. Das ist so dieses, was du auch machst, so mit diesem Konfrontieren so ins Gesicht. Ist da auch so ein Thema, dieses Selbstwert. Ich glaube, dass ich was wert bin. Eigentlich glaube ich überhaupt nicht, was wert bin. Ich sag's mir nur nicht. So, ne? Und dann komme ich an sowas. Und das ist halt auch das, was, da sind wir wieder beim Thema Ruhe. Und diese Themen, glaube ich, kommen bei vielen Menschen hoch, wenn sie wirklich im Dunkeln im Bett liegen und vielleicht vorher von ihrem Partnerin noch einen Spruch gedrückt bekommen haben und auf einmal merken, scheiße, ich bin mittendrin und komme nicht zu mir. Aber
ich kenne so ein schönes Zitat, ich kenne es von Dieter Lange, aber es ist von irgendjemand anderem, dieses, die meisten Krisen entstehen dadurch, dass Menschen es nicht schaffen, ruhig in ihrem Zimmer sitzen zu können. Das ist ja ein schönes Zitat. Ja. Ich weiß aber nicht, wo es herkommt. Also falls es jemand herausfindet, freue ich mich über die Info.
Ja.
Aber es steckt so viel Wahrheit drin.
Absolut. Also das ist jetzt das Spannende auch gerade in dieser Zeit. Ich habe jetzt von so einem Journalisten gehört, der gesagt hat, ich habe das nie gemerkt, was ich tue als Journalist, nämlich dass ich eigentlich den ganzen Tag zu Hause sitze und arbeite und habe gedacht, das gehört zu mir, ich bin so. Und jetzt, wo mir das genommen wird, dass ich rausgehen darf, merke ich auf einmal, was für ein elendes Leben ich führe. So. Also so dieses, ne, dieses konfrontiert werden mit seinem, ne, durch so eine Krise. Vielleicht ist das ein großer Wert, eine große Chance, auch für solche Themen jetzt. Also ich kriege es ja auch mit und du kriegst es wahrscheinlich auch mit in Diskussionen mit Menschen, dass jetzt gerade in dieser Corona-Krise gerade durch dieses extreme Konfrontiert werden auf einmal Dinge platzen. So.
Ja, und es ist ja lustig, weil einerseits gibt es Leute, die gehen auf einmal in den Park spazieren, obwohl sie noch nie im Park spazieren waren. Dann gibt es auch Leute, die schlafen auf einmal besser.
Ja.
Und merken, das ist für mich gar keine Krise. Ja. Mir geht es gerade besser denn je, als je zuvor, weil ich einfach nicht arbeiten gehen kann und irgendwie mir das ganz gut tut. Mhm. Und ich davor einfach voll der Workaholic bin und das tut zwar, oder es gibt Leute, die drehen voll am Rad, weil sie Entzugserscheinungen haben. Es gibt aber auch die Leute, die sind darüber hinaus und merken auf einmal, wie ruhig und angenehm das Leben dann doch sein kann. Mhm. Auch obwohl das gerade auf dem Konto dünn wird und man sich denkt, ja, aber vielleicht bringt die Krise auch mit sich, dass man irgendwie den Blick aufs Wesentliche wiederbekommt und Geld und Arbeit nicht immer nur das Wichtigste im Leben.
Ja, absolut. Ja, sehr schön. Ja, bin ich auch voll der Überzeugung. Und das ist eine ganz, ganz große Hoffnung, die ich persönlich habe an diese Zeit, dass das passieren kann. Ob das jetzt dann auch in so einer Ruhe für den Schlaf mündet, werden wir sehen. Ich glaube, wir haben alle so unsere Hoffnungen, was die Krise eventuell hinterlassen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass bei einem oder anderen sicher diesen Effekt, wie du eben gesagt hast, oh, ich merke auf einmal, ich bin ja doch eher so und ist doch alles nicht so schlimm. So ein bisschen Richtung Ende kommt, vielleicht hast du, ich weiß nicht, ob du es kannst überhaupt, weil es auch ein diffiziles Thema im Prinzip ist, hast du so eine Art emotionales Muster oder so ein Thema, also so ein Setup, wo du sagst, okay, das wäre eigentlich ganz gut, du magst es mit richtiger Ernährung nicht, ich auch nicht, mag auch nicht ein richtiges Mindset, das für alle gilt, um schlafen zu gehen, aber so ein Art von Muster, wo du sagst, okay, wenn das so kommt, dann funktioniert das in dem Sinne von zur Ruhe kommen, abgeben, sich spüren können, also so eine Art von Einstellung, die man vielleicht mitbringen sollte, um sich so einem hochemotionalen Thema wie Schlaf eventuell auch zu nähern. Also
ich breche es ja immer runter in meine 4 Gs. Das ist ja immer dieses Geduld, Genuss, Genügsamkeit und Gelassenheit. Und in den 4 Gs steckt eigentlich schon unglaublich viel. Da steht nämlich auch, also bei Geduld steckt der Aspekt der Ruhe, die Zeit, sich zu nehmen. Bei Genuss steckt auch der Aspekt der Aufmerksamkeit, dass ich nur eine Sache mache und zwar achtsam, mich nicht währenddessen ablenke und Multitasking mache, sondern Monotasking übe. Im Bereich der Genügsamkeit steckt dieses Du bist genug, so wie du bist. Aber die Dinge sind auch, wie sie sind und es darf so sein, wie es ist. Also auch der Annahme von dem, was ist. Mhm. Und der Aspekt der Gelassenheit haben wir einfach auch die emotionale Intelligenz, dieses schaffe ich es, einfach einen klaren Blick zu behalten und eine professionelle Gelassenheit zu haben, auch wenn es mal nicht so gut läuft oder sehe ich sofort rot und gern die Decke. Mhm. So, und eigentlich steckt in diesen 4 Begriffen für mein Verständnis schon unglaublich viel.
Okay, ja, das ist klingt auch schön. Also wenn man die Gs so ein bisschen weiter interpretiert und denen so ein bisschen nachgeht und guckt, was...
Hat natürlich auch 4 Gs war ja auch eine coole Sache und das muss man die noch interpretieren, damit die rund werden.
Nee, aber...
Es ist ja schön, dass es 4 Gs waren.
Ja, absolut. hat sich schön so ergeben. Ja, super. Cool, Frederik. Ja, echt total spannend. Also ich merke auch, dass da... vieles so zusammenkommt, mit dem du dich so beschäftigst und was auch mein Coaching so hochkommt. Super spannendes Thema. Vielen, vielen Dank. Ich würde gerne noch an dich übergeben für einen kurzen Werbeblock. Ich freue mich mal, wenn... Ja, nee, natürlich. Also ich meine, zusammenhalten. Ich bin nicht so Freund von, wir halten zusammen, aber trotzdem, ich meine, wenn man Dinge aufmacht, kommen Dinge ins Rollen und ich möchte gerne, dass wir alle und wenn du so schöne Themen behandelst, wie du es tust, auch damit erfolgreich bist. Deswegen in meinem kleinen, süßen Kanal auch die Möglichkeit hast, kurz was zu dir zu sagen, wie man an dich kommt, wo man dich erleben kann, deine E-Mail-Adresse nennst oder deine Webseite und dann so, was du alles hast an Themen, mit denen man sozusagen von dir auch mehr bekommen kann, als das jetzt in diesem Gespräch.
Ja, also erstmal, wenn man mich googelt, findet man schon sehr viel. Also auf YouTube und Facebook und so weiter. Die Internetseite ist lets-go.de, Letz mit TZ, weil ich ja Letzner mit Nachnamen heiße. Was gibt's noch? Also das aktuelle Buch, ich glaube, so ist nicht lesbar, richtig?
Nee, so ist nicht. So,
Jetzt ist es lesbar?
Ja, super, genau. Ja.
Perfekt. Das ist jetzt seit ganz frisch erst auf dem Markt. Da freue ich mich sehr, dass es jetzt da ist, weil es einfach vom Timing her gut passt. Mhm. Klar, sowas wie die Online-Angebote macht sowieso aktuell jeder. Also auch ich habe jetzt einen Online-Kurs, auch ich biete jetzt Online-Einzelberatungen an, Sachen, die ich als Speaker eigentlich nicht mache, aber dadurch, dass ich wahrscheinlich in diesem Jahr keine Bühne mehr betreten werde,
das wird bei uns so sein.
Sind wir jetzt alle einfach auf anderen Kanälen auch präsent. Es gibt auch viele Angebote, die kostenlos sind, wo man mich auch in Interviewsituationen immer wieder beobachten darf. Insofern freue ich mich auch sehr, dass ich in deinem Podcast dabei sein durfte und über das Thema Schlaf sprechen durfte. Du bist in meiner Wahrnehmung der Schlafmensch in ganz Deutschland, wenn es so auf die, um die Bühne und um Speaking geht. Da assoziiere ich dich hin.
Wow, vielen Dank.
Ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema, also bis auf meine gesundheitspsychologischen Aspekte kenne ich nicht so viele Leute in deinem Themenbereich, aber dich assoziiere ich sofort dahin. Insofern bedanke ich mich, dass ich darüber mit dir sprechen durfte.
Super, ja, genau. Es ist sehr emotional. Die Bewegung haben wir jetzt außen vor, aber ich glaube, die ist genauso, hatten wir vorhin so, ne? Ist das hier jetzt wirklich Training also, oder ist es nur, damit ich so machen kann? Okay, aber da würden wir jetzt auch wieder das aufreißen. Vielen, vielen Dank, Frederik, super. Wir hören voneinander, wir sehen uns sicher bei Veranstaltungen. Wir hätten jetzt, glaube ich, uns im April jetzt in Köln, glaube ich, auch wieder getroffen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Du wirst Vater jetzt. Alles Gute, bleib schlaf super, ne? Ernähr dich gut, passt auf euch auf. Ja, genau. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit jetzt im Sommer und ich hoffe, wir sehen uns bald und tausend Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank, ich freue mich drauf.
Dankeschön.